Andere Podcasts starten jetzt in die Sommerpause. Aber nicht der Humans Are Happy Podcast. Und das freut uns sehr, denn dieser Podcast passt wunderbar zu dem, was wir hier im Seventh Mind Podcast teilen. Im Humans Are Happy Podcast geht Leonard Gabriel Heikster der Frage nach, was ein gelingendes Leben eigentlich ausmacht. Dabei trifft er Expertinnen aus Wissenschaft, Gesellschaft und Praxis und bringt dir spannende Gespräche zu den Themen Wohlbefinden, Zufriedenheit und Glück direkt ins Ohr. Was Humans Are Happy besonders hörenswert macht, die Gespräche sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch persönlich und nahbar. Neben inspirierenden Impulsen bekommst du auch ganz konkrete Methoden und Fragestellungen an die Hand, die du direkt im Alltag ausprobieren kannst. Wenn du also Lust hast, noch tiefer in diese Themen einzutauchen, dann hör unbedingt mal in den Humans Are Happy Podcast rein. Du findest ihn in deiner Podcast-App oder über den Link in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Das Schlechte passiert da, wo es ausgeführt wird und nicht, wo es benannt wird. Und ausschließlich Menschen, die Täter sind, sagen, du darfst es nicht benennen, was getan wird.
Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
Im Umgang mit einem Narzissten oder einer Narzisstin sind wir immer wieder vor die Herausforderung gestellt, mit Manipulation, emotionaler Erpressung oder Gaslighting, also dem Verdrehen von Fakten, umzugehen. Und das macht was mit uns. Es lässt uns an uns zweifeln, fördert Ängste und lässt uns manchmal fragen, ob wir wirklich an allem schuld sein können. Wie heftig muss es also sein, wenn wir mit einem narzisstischen Elternteil aufwachsen? Was macht es mit einem kleinen Menschen, der sich nicht aktiv dafür entscheiden kann zu gehen, weil der Narzisst oder die Narzisstin die eigene Mutter oder der eigene Vater ist? Woran erkennt man den narzisstischen Missbrauch im Elternhaus? Wie wirkt sich diese Erfahrung auf das eigene Selbstbild und den eigenen Selbstwert aus? Und wie kann man aus solch einer prägenden Beziehungserfahrung wieder an die eigene Kraft kommen? Viele, viele Fragen, über die ich heute mit Anne Jone sprechen will. Anne ist psychologische Psychotherapeutin und hilft Menschen sowohl im digitalen Setting als auch vor Ort in ihrer Praxis von toxischen Beziehungen zu heilen. Und im September kommt ihr erstes Buch auf den Markt und es wird der unsichtbare Käfig heißen und hilft Menschen, mit genau solchen Erfahrungen besser umzugehen. Ich freue mich jetzt auf unseren Austausch und bin ganz gespannt, welche Tipps und Erfahrungswerte Anne für uns mitgebracht hat. Herzlich willkommen, Anne. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die schöne Einführung.
Ja, gerne. Wie geht's dir heute?
Gut, geht's mir. Ich habe bis jetzt gearbeitet und habe mich schon richtig auf das Interview heute gefreut.
Ja, cool. Ich freue mich auch schon. Ich würde gerne mal wirklich mit so einer Definitionsfrage einsteigen. Also Narzissmus ist ja mittlerweile ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird und vielleicht auch manchmal verwendet wird, obwohl man sich gar nicht sicher ist, ob der jetzt zutrifft. Was sind denn so die offiziellen Diagnosekriterien für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Also das ist gut, dass du das erwähnst, weil viele Menschen sagen ja, der Mensch ist egoistisch oder hat an der Stelle nicht so ein dolles Einfühlungsvermögen, der ist bestimmt narzisstisch. Das stimmt nicht. Also Narzissmus ist vor allem dadurch definiert, dass die nicht reflektieren können, was sie selbst tun und zum Beispiel eben ihre Empathielosigkeit in einem Fragebogen nicht wirklich beschreiben könnten. Und deswegen ist die Störung auch schwer messbar, weil wenn man die befragt und sagt, würden sie sich als empathielos einschätzen, dann würden die auf jeden Fall nicht Ja ankreuzen. Also es geht darum, dass ich mich selbst realistisch wahrnehmen kann und mein Gegenüber realistisch wahrnehmen kann. Da merkt man schon mal die Störung. Wir Menschen haben Schwächen, die haben wir alle. Aber inwiefern kann ich realistisch reflektieren, dass ich diese Schwäche habe? Und inwiefern kann ich meine Gefühle, die ich habe, nach innen und nach außen realistisch kommunizieren? Also Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung fehlt die Fähigkeit zu verbalisieren, sowohl sich selbst gegenüber als auch anderen gegenüber, was sie fühlen. Also ich habe einen Narzissten behandelt, den habe ich gefragt, was geht in ihnen vor, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen? Hat er gesagt, weiß ich nicht, ich sehe dann immer so Bilder. Dann habe ich gefragt, was denn für Bilder? Hat er gesagt, zum Beispiel einstürzende Häuser. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, vielleicht könnte das ja Wut sein. Und dann hat er ewig nachgedacht und naja, das könnte vielleicht Wut sein. Und das ist zum Beispiel was Typisches Beschreibendes für Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Dann noch so ganz klassische Dinge, Empathiemangel, sehr egozentrisches Weltbild, ein Größenwahn, der das eigentlich kleine Selbst abwehrt. Also im Grunde sind der Narzissten, also Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, durch einen massiv mangelnden Selbstwert geprägt, den sie kompensieren, indem sie einen überhöhten Selbstwert haben. Was auf jeden Fall deutlich wird, sowohl bei verdeckten Narzissten als auch bei grandiosen Narzissten. Dann ist auch typisch, dass sie sich nicht regulieren können. Also sie regulieren sich nicht intrapersonell in sich, sondern sie regulieren sich interpersonell, also mit anderen, über andere. Wenn die wütend sind, machen die einfach jemand anderen wütend und fühlen sich dann besser. Sie verlegen den inneren Konflikt ins Außen. Sie externalisieren innere Konflikte. Und das merkt man vor allem im Miteinander. Und typisch für Menschen mit Persönlichkeitsstörungen ist auch, dass das ganze Umfeld in Therapie geht, aber sie selber nicht. Das ist zum Beispiel auch schon mal, wenn man Menschen mit Persönlichkeitsstörungen in der Klinik aufnimmt zum Beispiel, weil sie dann irgendwann depressiv werden und es nicht mehr funktioniert, laufen sie schon mal unter einer Depression oder so in der Klinik oder Sucht, sowas. Und wenn die dann sagen, ja, mein ganzes Umfeld war schon immer in Therapie, nur ich nicht, dann weiß man als Psychotherapeut schon mal, gut, das ist schon mal ein Hinweis, ne, in die Richtung. Und im Grunde ist es, so würde ich es auch beschreiben, eine Beziehungsstörung. Also die Menschen haben Nähe-Distanz-Konflikt. Die möchten entweder verschmelzen und extrem nah sein. Und wenn sie dann in der Verschmelzung sind, halten sie diese nicht aus und müssen sie wieder zerstören und sind dann wieder fern. Und sie idealisieren oder werten das Gegenüber permanent ab. Also sie können das Gegenüber nicht kontinuierlich mit einem gleichbleibenden Gefühl besetzen. Wenn ich jetzt Streit mit einer Freundin habe, dann weiß sie, ich habe sie trotzdem lieb. Bei Narzissten ist es immer ganz oder gar nicht. Ich hasse dich, ich liebe dich, ich hasse dich, ich liebe dich.
Verstehe. Du hast eben gesagt, du hattest einen Narzissten bei dir in Behandlung. Wegen was ist der denn gekommen?
Wegen Konflikten. Also die meisten Narzissten kommen aufgrund von Beziehungsproblemen. Er im Speziellen meinte, er sei cholerisch und das würde Probleme bereiten. Und dann habe ich ihn gefragt, seit wann er verheiratet wäre und seit wann er die cholerischen Probleme hat. Und dann meinte er, er sei seit 20 Jahren verheiratet, aber das Problem sei ihm eigentlich erst jetzt aufgefallen. Und dann habe ich gesagt, geht das Ihrer Frau auch so? Und da konnte er schon nicht mehr antworten.
Das ist ja spannend.
Genau, und sehr, sehr spannend war auch, dass er einen Konflikt mit ihr beschrieben hat und sauer auf sie war, dass sie ihm jetzt nicht vergibt, weil er habe sich ja entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich, weil wenn man sich da mal durchringt zur Entschuldigung, vor allem wenn es einem schwerfällt und dann wird die nicht angenommen, das kann ich jetzt für den Moment als ihre Psychotherapeutin erstmal verstehen. Darf ich fragen, wie die Entschuldigung abgelaufen ist? Was haben sie denn gesagt? Also was haben sie formuliert? Und dann war so still, so, nee, naja, naja, ich war mit ihr in einem Raum. Und ich so, aha, okay, und ja, davon gehe ich aus. Genau, aber was haben sie denn gesagt? Naja, ich war mit ihr in einem Raum. Nach dem Streit war man in einem Raum. Ich war einfach normal. Ich war mit ihr in einem Raum. Nicht so, genau, aber was haben sie formuliert? Na, nichts. Ich war mit ihr in einem Raum. Und dann habe ich gesagt, genau, das ist das, was hier passiert. Sie möchten gerne, dass ihre Frau sich mit ihrer Projektion identifiziert. Also, dass sie ohne Worte wahrnehmen, was sie denken. Und das ist was Frühkindliches. Das gehört in ein Alter zwischen 0 und 1,5, wo Kinder noch kein Wort haben. Die Mutter identifiziert sich projektiv mit dem Kind. Ja, das Kind macht meh und die Mama weiß, okay, es hat Hunger. Ja, das ist so. Das gehört in diese Phase. Aber das gehört nicht in eine erwachsene Beziehung. Wenn sie sich bei ihrer Frau entschuldigen, dann müssen sie das formulieren. Da hat er sich einen Stift genommen, das aufgeschrieben.
Das klingt fast so, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, weil es so weit weg ist von dem, was man jetzt damit assoziieren würde, wenn du sagst, naja, ich habe mich, also ne, er hat erzählt, er hat sich entschuldigt. Das ist ja echt Wahnsinn, was das für ihn in seinem Kopf bedeutet hat.
Total. Und die meisten Leute hinterfragen das auch nicht. Wenn er sagt, er hat sich entschuldigt, da würde ja niemand sagen, was hast du denn genau gesagt? Manche würden sagen, aber in der Regel sagt man dann auch, Mensch, ja. Ne? Und dann wird denen das auch gar nicht gespiegelt. Interessant ist auch, der Mann hat, das war die erste Sitzung, das war die letzte Sitzung. Die suchen auch gar keine Psychotherapeutinnen wie mich.
Weil sie meistens auch keinen Leidensdruck haben, ne?
Ja, genau, das Umfeld hat einen höheren Leidensdruck. Sie haben einen Leidensdruck, wenn die Leute nicht mehr in die Anpassung gehen und schweigen. Dementsprechend habe ich ihm auch Leidensdruck beschert. Weil ich habe mich ja nicht manipulieren lassen und jetzt bin voll auf das Ross aufgesprungen, dass sie sich nicht entschuldigt hat. Sondern ich habe ihm gespiegelt, dass er sich wie ein ganz kleines Kind verhält, dass er regressiv ist und dass er projiziert und möchte, dass sie sich mit der Projektion identifiziert und dass das so nicht läuft, dass er in einer Erwachsenenbeziehung ein Wort formulieren muss und dass er sagen muss, es tut mir leid, weil. Und im besten Fall auch noch genau sagen muss, was ihm leid tut und was in Zukunft besser laufen soll. Und das will er nicht hören.
Ist das auch ein Merkmal, ich weiß nicht, ob das eben schon dabei war, der schwierige Umgang mit Kritik?
Ja. Mhm. Ja, genau. Der schwierige Umgang mit Kritik hängt dann wiederum auch mit diesem unrealistischen Selbstbild zusammen. Sie haben ja von sich eine ganz andere Selbstwahrnehmung, als im Außen gespiegelt werden würde. Beziehungsweise haben die ja auch genug Menschen, die sie manipulieren und die würden die Selbstwahrnehmung dann unterschreiben. Also die manipulieren ja auch durchaus ganz viele Menschen und sind dann so pseudo-empathisch. Aber im Grunde genommen können die Kritik nicht aushalten, weil ihr Selbstwert ja so klein ist, dass sie eine komplett verzerrte Selbstwahrnehmung haben und dementsprechend die Kritik im Außen gar nicht integriert werden kann. Wenn ich als Narzisst der Umfeld, wenn man pustet, jetzt integriere, dass ich was falsch gemacht habe, dann falle ich um. Und damit ich stehen bleibe, muss ich es abwehren. Und alle Menschen, die es aber realistisch spiegeln, die müssen weg. Weil meine Abwehr ist, ich ignoriere es, ich spalte es ab, also musst du das auch machen. Und wenn du das nicht machst, dann musst du leider aus meinem Leben schwinden. Und aus dem Grund haben die ganz viele Menschen im Umfeld, die sie wirklich nicht sehen. Und deswegen bin ich als Therapeutin auch nicht erwünscht.
Nee, das tut dann zu sehr weh.
Genau, richtig.
Wenn wir jetzt mal in das Szenario gehen, dass mein Vater oder meine Mutter oder eben meine Bezugsperson so eine Persönlichkeitsstörung mitbringt. Woran erkennt man denn so einen narzisstischen Missbrauch im Elternhaus?
Die narzisstische Mutter hat beispielsweise eher ein Problem mit ihrer Tochter und der narzisstische Vater hat beispielsweise eher ein Problem mit dem Sohn, weil das gleiche Geschlecht wird sozusagen als Bedrohung wahrgenommen. Eine narzisstische Mutter ist sehr wahrscheinlich neidisch auf ihre Tochter und der narzisstische Vater ist neidisch auf den Sohn und dementsprechend behandeln die ihre Kinder dann auch missgünstig und schlecht und werten die ab, obwohl die vielleicht super erfolgreich sind und sich großartig entwickeln und dementsprechend kannst du dich als Kind dann überhaupt nicht gut entwickeln. Woran man narzisstische Eltern noch erkennt, ist, dass die meisten narzisstischen Eltern ein Goldkind haben und eins, das sie extrem abwerten. Also es gibt eines, das ich in den Himmel hebe und eines, das ich abwerte. Und was hat das für einen Sinn? Ich selber gewinne Macht. Wenn ich ein System spalte, gewinne ich Macht. Weil wenn die beiden sich zusammentun würden, dann wären die ja stark gegen mich. Also spalte ich die beiden einfach und habe mehr Macht. Und vor allem wird das Kind, das ich schlecht behandle, keine Validierung von dem Kind bekommen, das ich gut behandle. Also wenn das Kind dann zu dem anderen Kind geht und sagt, siehst du das nicht, was Mama macht? Mama ist so schlecht, Mama ist böse, Mama macht das. Dann wird das Kind, was in den Himmel gehoben wird, sagen, das stimmt nicht, sehe ich nicht so, ich finde Mama super. Und dann wird das Kind, das eben realistisch wahrnimmt, dass es abgewertet wird, denken, naja, stimmt, vielleicht ist Mama doch gar nicht so schlecht. Also es macht total viel Sinn, die Kinder gegeneinander aufzuhetzen.
Und das Kind, was so gut behandelt wird, hat dann wahrscheinlich auch Angst, dass es die Position irgendwie verlieren könnte und schlägt sich das deswegen vielleicht auch als einen Anteil nicht auf die Seite von dem Kind, was die ganze Zeit geschädigt wird, oder?
Total. Das ist ja auch ein riesen Kraftakt für das Kind, das gut behandelt wird, zu sagen, ich gebe meine Position auf.
Ja, es sieht ja auch die ganze Zeit, wie es dem Geschwisterkind geht und wie sehr es leidet und was das an Schmerz bedeutet.
Richtig. Mhm. Und vor allem ist es auch so, dass die Kinder, denen es gut geht, dann auch, also in diesen Familien wird ja beigebracht, reden gibt es nicht. Es muss geschwiegen werden. Und sobald einer in der Familie anfängt zu reden, dann gibt es ein Problem. Dann schlägt das ganze System Alarm, unter anderem auch das Kind, was natürlich aufgewertet wird. Das wird natürlich dem Kind, was anfängt zu reden, sagen, hör auf zu reden, weil du bringst die Probleme, indem du formulierst, was du siehst. Hör auf zu formulieren, was du siehst, weil wenn wir es einfach nicht formulieren, dann ist es nicht mehr da. Halte dich bitte an die Regeln.
Und Alarm schlagen, wie macht sich das bemerkbar?
Dass die Leute panisch werden. Also Familien, in denen Missbrauch aufgedeckt wird, werden panisch. Die werden aggressiv, die fangen an laut rumzuschreien, dass das Kind jetzt verrückt geworden ist, dass jetzt anfängt zu sprechen. Die Kinder werden ausgegrenzt. Ich habe viele Patientinnen, die aus Familien ausgegrenzt werden, die offensichtlich geschlagen wurden. Also wo der Missbrauch auch überhaupt nicht unbedingt verdeckt war, sondern wirklich auf dem Präsentierteller. Und trotzdem wenden sich 5 Geschwister von ihr ab und sind gegen sie. Einfach weil sie benennt, was die Mutter getan hat.
Und das ist verboten.
Und das ist verboten, weil sie wissen, die Mutter wird durchdrehen und wir wollen ja alle in Beziehung mit unserer Mutter bleiben. Der Deal ist, um die Beziehung zur Mutter zu retten, müssen wir alle weggucken. Der Deal ist, um die Beziehung zur Mutter zu retten, müssen wir alle schweigen. Und wenn du jetzt anfängst zu reden, dann gefährdest du auch unsere Beziehung zur Mutter. Und die Mutter oder der Vater, je nachdem wer Narzisst ist, machen ja auch Sachen wie, die manipulieren die Kinder über Geld, ja. Wenn ich jetzt ganz viel Kohle von meinen Eltern kriege und meine kleine Schwester fängt an zu sagen, die war doch Narzisstin, dann denke ich mir so, ja, ich bin gerade dabei, mein Haus zu bauen. Ich würde jetzt gerne mein Haus fertig bauen, weil die hat mir ja gerade 2 Millionen gegeben. Jetzt mich mit der anlegen? Nein, danke. Und dann werde ich lieber meine kleine Schwester, die gerade benennt, was da ist, ausgrenzen, als meine narzisstische Mutter, die mir aber gerade 2 Millionen überwiesen hat. Also solche Fälle beobachte ich ganz oft. Und im Grunde genommen, um das noch einmal zu sagen, narzisstische Eltern fördern autonomes Denken nicht, weil sie es persönlich nehmen. Die Kinder dürfen sich nicht autonom eigenständig entwickeln. Die dürfen keine unabhängigen Bedürfnisse, Gedanken oder Gefühle haben, weil diese narzisstischen Eltern das persönlich nehmen und gegen sich selbst wahrnehmen.
Ist es auch so ein Effekt von, sie verlieren dann die Kontrolle? Weil wenn ich autonomes Denken lerne, dann könnte ich ja was sagen, was dir nicht gefällt und du hast nicht mehr die Macht über mich.
Absolut. Narzisstische Eltern wollen ja auch nicht, dass die Kinder gehen. Die möchten ja gerne, dass die Kinder für immer irgendwie da bleiben. Also das Mindeste, was mit narzisstischen Eltern läuft, ist, dass sie ständig zusammen in Urlaub fahren oder viel zu viel telefonieren. Also diese Ablösung, die läuft überhaupt nicht so, wie sie laufen sollte. Kinder von narzisstischen Eltern haben auch meistens keine wirklich angemessene Pubertät. Entweder ist die Pubertät total drüber und die sind überrebellisch, weil sie sich massivst abgrenzen müssen, oder sie sind extrem angepasst und haben keine Pubertät und bleiben immer zu Hause wohnen oder sind weiterhin massiv verstrickt mit den Eltern. Doppelhaushälfte, ne? Also da gibt's ganz verschiedenste Modelle.
Mhm, verstehe. Was macht es denn mit einem Kind, wenn es in so einem Umfeld aufwächst? Also vielleicht ganz konkret, welche Glaubenssätze bilden sich da häufig? Und was macht es auch mit dem eigenen Selbstwert? Ich glaube, man kann es sich jetzt schon denken nach den Sachen, die du benannt hast, aber dass wir es nochmal ganz konkret machen.
Es hat ein schlechtes Gewissen, wenn es eigene Bedürfnisse und Gedanken hat. Also wenn es zum Beispiel was studieren will, was der Vater nicht möchte, hat es ein schlechtes Gewissen. Und wird es sehr wahrscheinlich nicht machen oder es wird ein Schuldgefühl haben. Das Kind wird lernen, dass es nicht spricht. Also es ist meistens so, dass auch die Kinder Schwierigkeiten haben, Dinge zu formulieren. Und wenn sie anfangen zu formulieren, sofort ein Schuldgefühl haben. Also die Überschrift dieser Kinder ist mangelnder Selbstwert plus Schuld. Schuld und Scham. Die Kinder waren immer Projektionsfläche der Eltern. Die Eltern haben ihre Emotionen in die Kinder hineingelegt und dort reguliert. Und die Kinder haben verstanden, wenn ich mit den beiden gut in Kontakt sein möchte oder mit dem Einzelnen gut in Kontakt sein möchte, dann muss ich das aushalten. Ich muss das regulieren. Und das ist zum Beispiel was, was sie dann vielleicht auch später oder sehr wahrscheinlich später in Beziehungen weiterführen. Jedes Mal, wenn jemand kommt, der mich benutzt, um seine Emotionen zu regulieren, springe ich drauf an, weil kenne ich ja, ist vertraut. Wiederhole ich. Weil das, was mir vertraut ist, macht mir erstmal keine Angst, auch wenn es mir schadet.
Das ist ein ganz, ganz gemeiner Zyklus, ne?
Ja.
Vertrautes schlägt Gesundes, sag ich immer. Und das ist so fies, weil es total wirklich dazu beiträgt, dass diese Muster, wenn ich es nicht selbst erkenne und dann auch den Mut und die Kraft aufbringe, das zu durchbrechen, wirklich lange weiterlaufen kann.
Und die Erkennung wiederum ist ja so schwierig, wenn alle in meinem Umfeld leugnen und das der Deal ist. Die Menschen kommen zu mir und sagen, ich habe das jetzt erkannt und wie kann ich jetzt weiter in meiner Familie existieren? Wie?
Mhm.
Das heißt ja, wenn ich weiter zu dir komme, muss ich mich auf irgendeine Art von meiner Familie distanzieren und teilweise brechen die Leute dann auch die Therapie ab, weil sie es nicht schaffen, weil sie merken, ich kann nicht in der Erkennung bleiben.
Weil dieses tiefe Loyalitätsgefühl gegenüber unserer Familie, gegenüber unseren Eltern stärker ist als der Wunsch, vielleicht sich ein gesundes Leben aufzubauen oder eine gesunde Gemeinschaft aufzubauen.
Genau, dieses Loyalitätsgefühl und das Gefühl der Abhängigkeit. Also die Menschen, die Erwachsene sind und in solchen Haushalten groß geworden sind, haben meistens auch ein Thema mit Abhängigkeit, weil das ist ja sozusagen der Grundtenor. Ich mache mein Kind abhängig und für die ist es unvorstellbar, sich von ihren Eltern zu lösen. Die sind Mitte 40, Mitte 50. Und da sieht man auch schon die ungesunde Entwicklung, weil eigentlich passiert das mit 18. Da geht das los und bis 28 hat man es eigentlich erledigt. Und die Menschen sind 45 und können sich nicht vorstellen, jetzt nicht mehr jede Woche mit ihrer Mutter zu telefonieren. Das ist unvorstellbar. Und das zu lösen, darüber rede ich auch in meinem Buch, dass das wirklich vergleichbar ist mit einer Suchtdynamik. Das ist wirklich vergleichbar mit einer Sucht. Das ist eine Menschenabhängigkeit.
Und obwohl diese Droge super toxisch ist, verlangt der Geist, der Körper immer wieder danach, weil er einfach diesen Stoff braucht, weil er dieses High irgendwo wieder braucht.
Hi, hier ist Eva aus dem Seven Mind Team. Sag mal, waren wirklich all unsere Ex-PartnerInnen narzisstisch? Ist das Internet voll von ihnen? Und sind narzisstische Menschen wirklich so selbstverliebt, wie sie sich nach außen manchmal geben? Wenn du gerade über das Thema narzisstische Eltern nachdenkst, sei es, weil du eigene Erfahrungen gemacht hast oder du das Thema einfach spannend findest, dann könnten dich zwei Wissenseinheiten in der SevenMind-App interessieren. Die erste heißt Hinter dem Spiegel Narzissmus verstehen und schaut auf das, was Narzissmus wirklich ist. Nicht nur das, was wir so auf Social Media lesen. Wo fängt er als Persönlichkeitsmerkmal an und wo wird's pathologisch? Was steckt hinter offenem und verdecktem Narzissmus und warum tragen wir alle ein bisschen davon in uns? Die zweite Einheit, Narzissmus in Beziehungen, Muster verstehen, Wege finden, geht noch einen Schritt weiter und fragt, wie wirken sich narzisstische Anteile auf unser Beziehungsleben aus? Welche typischen Muster gibt es und wie kannst du damit umgehen? Vielleicht kennst du das Gefühl, dich in manchen Beziehungen klein, unsicher oder irgendwie nicht gut genug zu fühlen. ohne genau benennen zu können, warum. Möglicherweise bist du Begriffen wie Gaslighting oder Lovebombing schon begegnet. Hier erfährst du, welche psychologischen Motive dahinter stecken, wie du dich davor schützt und wie du eigenen narzisstischen Anteilen begegnen kannst. Wenn du gerade mit dem Thema in Berührung bist, dann hör da gerne mal rein. Den Link zur 7Mind-App findest du in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Freude mit der Folge.
Du hast eben gesagt, wenn die Menschen dann zu dir in die Praxis kommen und ihr eigentlich zu dem Punkt kommt, dass es jetzt an der Zeit wäre, eine Distanz zur eigenen Familie aufzubauen, das wollen sie nicht hören. Ist das denn der einzige Weg? Also wenn ich erkenne, es gibt da narzisstische Tendenzen oder vielleicht auch wirklich eine Persönlichkeitsstörung in der Familie, ist dann Kontaktabbruch der einzige Weg?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und sehr wichtig, was du da ansprichst, weil ich die Menschen, und das ist mir so wichtig, immer da abhole, wo sie stehen. Die kommen zu mir, die sind teilweise auch noch in den Beziehungen, sei es jetzt Familie oder sei es eine Ehe mit Kindern oder was auch immer. Und die hören immer, du musst gehen. Das ist ja offensichtlich. Der hat dich geschlagen oder dein Vater ignoriert alles, was du sagst und der überweist deiner Schwester 1.000 Euro und dir nicht. Du musst dich distanzieren. Liegt ja auf der Hand. Und die sind überrascht darüber, dass ich das erstmal so nicht sage, sondern sage, was brauchst du von mir? Und wir gehen den Weg zusammen. Du kannst es 5 Jahre mit mir machen. Ich höre mir das immer wieder an, weil das ist ganz, ganz wichtig, Leute da nicht reinzudrücken, nicht von hinten zu schieben oder von vorne zu ziehen, sondern sie genau da abzuholen, wo sie stehen, aufzuklären. Ich sage immer, das Ziel ist, dass du aushältst, trotz der Aufklärung weiterhin mit mir zu arbeiten. Also du kannst weiterhin in den Beziehungen sein, aber verweigere nicht hinzusehen. Und das wäre toll, wenn du mit denen weiter in Kontakt bist, dass du wenigstens mit mir weiter arbeitest und hörst und siehst, was wirklich passiert. Und das ist eine Riesenleistung. Allein das ist schon großartig, wenn du das schaffst. Und dann kommst du langsam in so eine Verhaltensveränderung. Und dann über die Verhaltensveränderung verändert sich langsam dein Gefühl. Und wenn sich dein Gefühl verändert, weil die Amygdala ist der König, ja, oder die Königin, wenn sich das verändert, dann kannst du vielleicht gucken, dass du in die Abgrenzung kommst. Und da auch nicht sofort mit, ja, jetzt ist vorbei für immer. Natürlich nicht. Ganz langsam. Mal gucken, wo das so losgeht. Wie reagieren die eigentlich auf Grenzen? Vielleicht kommt dann die Wut, ne, wenn die auf Grenzen unangenehm reagieren. Und dann schauen wir mal weiter. Und meistens ist es so, dass nach ein paar Jahren die Leute dann ganz von alleine gehen und sagen, krass, es ging gar nicht mehr anders. Es hat sich so manifestiert in meinem Kopf, dass ich dann auch wollte, um nochmal, um die Frage zu beantworten, ist es die einzige Lösung? Dazu sage ich, Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung missbrauchen andere, um ihre Gefühle zu regulieren, weil sie es nicht intrapersonell schaffen. Das heißt, es ist möglich, dass ich mit denen weiterlebe, mit dem Vorbehalt, dass ich immer dafür herhalten muss, dass ich als Regulationsmechanismus missbraucht werde. Und da sage ich dann als Therapeutin, sage ich dir ganz ehrlich, wünsche ich dir nicht. Natürlich würde ich das nicht empfehlen, aber ich akzeptiere, wenn es deine Entscheidung ist, das ist vollkommen in Ordnung. Total.
Ja, und wie du eben schon gesagt hast, das ist einfach ein sehr, sehr tiefer Prozess und da muss jeder für sich so ein bisschen selber schauen, welches Tempo auch angemessen ist. Und wir haben dazu auch schon eine ganz spannende Folge aufgenommen mit Hanna Blankenberg über möglichen Kontaktabbruch zur Familie, was das bedeutet und wie sich das eben auch gestalten kann. Also falls du gerade zuhörst und sagst, da will ich noch ein bisschen tiefer reingehen, kann ich dir die Folge auf jeden Fall empfehlen. Aber nochmal zurück zu unserem Thema heute. Was ich auch ganz spannend finde, ist nochmal zu beleuchten, wie sieht denn die Beziehung aus, wenn ich ein narzisstisches Elternteil habe? Wie gehen Mama und Papa da miteinander um?
Also wir nehmen jetzt mal an, der Vater ist der Narzisst und die Mutter ist die Co-Abhängige. Das ist ja das, was öfter vertreten ist. Nicht nur, aber oft. Wie gehen die miteinander um? Naja, der Vater verhält sich narzisstisch, übergriffig, unempathisch, gewaltvoll, teilweise auch physisch, meistens sehr abwertend, bringt seine Laune mit nach Hause, reguliert die über alle anderen, ist nicht kritikfähig und die Mutter schweigt. Die Mutter schweigt, löscht das Feuer hinterm Rücken des Vaters, aber geht nicht in die Konfrontation. Und wenn sie es tut, kriegt sie ordentlich einen auf den Deckel, sodass alle gesehen haben, das lassen wir lieber bleiben und Mama macht es lieber auch nicht. Und was dann die Folge ist, wenn die Leute irgendwann in die Erkennung kommen, weil ich behandle ja Frauen, die diese Mütter sind und die dann nach 10 Jahren oder 20 Jahren gemerkt haben, ich sollte mal was sagen, dann fangen die an, was zu sagen und die Kinder sagen dann, lass das Mama. Mama nicht, mach das nicht, weil Papa, du weißt doch, wieso machst du das? Und richtig sauer auf ihre Mütter sind, dass die jetzt plötzlich die Regeln brechen, weil wir kennen doch die Regeln. Wir dürfen doch nicht reden. Aber liebevoll gehen die nicht miteinander um. Die Beschreibung ist schon, dass der Narzisst sehr, sehr übergriffig, respektlos mit der Mutter umgeht. Und das ist natürlich auch Modelllernen, ne? Die Kinder sehen das ja. Der kleine Vogel macht, was der große Vogel tut. Also wenn der große Vogel fliegt, dann macht der kleine Vogel auch so. Und wenn ich jetzt als Junge die ganze Zeit sehe, dass mein Papa so mit meiner Mama redet, dann kann das durchaus passieren, dass ich das auch mal mache.
Dann nehme ich das mit in meine Paarbeziehung, ne?
Genau.
Und ich nehme ja wahrscheinlich sehr viel mit aus diesen ersten Beziehungserfahrungen in meine Paarbeziehung. Wir haben es eben schon so ein bisschen angerissen, ne? Wenn ich das gewohnt bin, dass andere mich benutzen, zum Beispiel um ihre Emotionen zu regulieren, dann springe ich darauf an, wenn ich dann, wir als Frau, vielleicht dann, wenn wir von heterogenen Beziehungen ausgehenden Mann treffen, der das auch wieder mit mir macht. Und das ist auch so der Regelfall, kann man das sagen?
Also, das ist schwierig. Es gibt auch Menschen, die dann super gute Beziehungen führen. Aber es ist schon nicht selten, sage ich mal. Ich habe da, weißt du, das Ding ist, dazu gibt es jetzt keine Studie. Ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen. Meine Erfahrung ist, dass wir schon das tun, was wir in unseren ersten Beziehungen erlebt haben. Und unsere ersten Beziehungen sind unsere Eltern. Machen wir uns nichts vor. Wenn die auf eine bestimmte Art mit uns umgegangen sind, dann haben wir das verinnerlicht und dann werden wir auch genau so später in Beziehungen treten. Und deswegen denke ich schon, dass es der Regelfall ist, ja.
Und wie komme ich da wieder raus?
Über Aufklärung und Erkennung. Die meisten kommen, weil der Leidensdruck so hoch ist, dass sie merken, hier passiert irgendwas, was schräg ist. Was ist es? Kannst du mir helfen? Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, als Psychotherapeutin das klar zu benennen. Ich gehöre nicht zu den Psychotherapeutinnen, die dann so schwammig sind und nur im sokratischen Dialog den Patienten dahin führen, dass er es selber erkennt, weil wie? Er hat es ja gar nicht studiert, er hat es nicht gelernt. Wie sollen er das selber erkennen? Also ich arbeite dann psychoedukativ, sage, ich habe hier eine Idee. Guck mal, das male ich dir jetzt mal auf. Was sagst du dazu? Ne? Und dann können die Leute sagen, dass da sehe ich mich und da sehe ich mich nicht. Und so können sie dann irgendwie ihre Wahrheit entwickeln oder das arbeitet dann noch eine Woche nach und dann kommen sie wieder und dann arbeiten wir uns dahin. Ne? Und dann sage ich, okay, gut, dann da nicht, dann gehen wir da nochmal weg, dann schauen wir mal dort. Aber ich gebe denen irgendwie was an die Hand, um da eben rauszukommen. Zu der Frage, wie komme ich da raus? Ich selber habe eine Psychoanalyse gemacht, die ging 5 Jahre und meine Psychotherapeutin war so abstinent im Sinne von, die hat fast gar nichts gesagt, dass ich im Wald stand 5 Jahre. Und im Nachhinein denke ich mir so, interessant. Die wusste auf jeden Fall viel mehr, als sie mir gesagt hat. Und die hat es mir damit schwerer gemacht.
Du warst aber ganz schön geduldig.
Ja, Psychoanalysen gehen lange. Ich war teilweise auch 4-mal die Woche da. Das ist ja so eine bestimmte Therapieform, die so lange geht. Ne?
Ja. Okay, aber trotzdem, also Respekt an deine Kraft, da weiterzumachen.
Naja, das ist mein Muster. Ich habe es auf mich geschoben. Ich habe gedacht, ich muss doch mal. Und ich habe da gearbeitet, ne? Ich bin da immer rein und habe da mit Kraft gezogen. Und das ist mein Muster. Wenn sich niemand bewegt im Raum, ziehe ich. Wenn keiner redet, rede ich. Ne? Ich übernehme das.
Damit es schön harmonisch ist und ja, sich gut anfühlt.
Ich habe immer gedacht, Gott, die sagt nichts. Was mache ich? Ich gehe, oh Gott. Und das hat mich so angestrengt. Und was ich hätte tun müssen, ja, ist zu sagen, sie sagen nichts. Das nervt. Das strengt mich so an, können Sie mal bitte reden. Oder Sie erklären mir vielleicht, warum Sie nichts sagen. Ne? Ordentlich angemessen verbalisieren.
Du hast es ja irgendwann geschafft.
Ja.
Vielleicht magst du mal so beispielhaft an deiner Geschichte, aber du hast ja auch ganz viele Patientinnen und Patienten, die du begleitest, so ein bisschen die Prozessschritte erklären, die du vielleicht auf so einer Metaebene siehst. Also wir haben jetzt schon die Aufklärung. Ne? Wir haben, dass wir sagen, ich habe den Mut, dahin zu schauen. Ich traue mich, das anzunehmen, auch wenn es mir nicht gefällt. Was passiert dann, dass ich zum Beispiel aus so einem Muster, wie du es jetzt beschrieben hast, ich muss dafür sorgen, dass das hier im Raum angenehm ist. Wie breche ich da aus?
Auch da, das muss ich erstmal erkennen. Also das kann ich jetzt wirklich auch genauso selbstsicher beantworten, weil ich es ja selber erlebt habe. Ich habe das ja überhaupt nicht geschnallt, bis ich sag mal 33, 34, 35 war, dass ich das mache. Ich fand es immer noch super anstrengend ganz oft. Und also die Erkennung ist schon der erste Schritt und dann üben. Ich gebe den Leuten dann wirklich Verhaltenspläne mit im Sinne von, okay, du hast jetzt das Social Event. Wenn da keiner redet, dann beißt du dir auf die Zunge. Du sagst nichts, du hältst das aus. Du sagst nichts, du ziehst nicht. Du machst das nicht. Warte mal ab, wer dann zieht. Ja, zum Beispiel. Also man muss wirklich zum einen die Gedanken verändern, die man nur verändern kann, wenn man sie klar auf dem Zettel hat. Und zum anderen das Verhalten verändern und das wirklich üben, weil Verhalten wird dann zum Gefühl. Ich kann ja meine Gefühle nicht verändern, ohne mein Verhalten und meine Gedanken zu verändern. Das heißt, ich muss meine Gedanken und meine Handlungen verändern.
Und wenn wir nochmal konkret in die Situation hineingehen, ich lasse mich ausnutzen. Ich glaube, da können sich auch ganz viele wiederfinden. wie komme ich da weg? Weil jetzt mal ganz positiv betrachtet, wenn ich gebraucht werde, also ausgenutzt werden ist natürlich total drüber, aber trotzdem steckt ja dieses Gebrauchtwerden drin. Und das fühlt sich irgendwo ja auch gut an. Also wie finde ich da eine Balance, dass ich sage, ich möchte weiterhin gebraucht werden, aber nicht mehr ausgenutzt werden?
Also da kommen wir wieder dazu, wie bin ich in meine Beziehung getreten? Also ich habe gelernt, ich bin wertvoll, wenn ich gebraucht werde und ich werde nicht bedingungslos geliebt. Und das habe ich dann verinnerlicht und immer, wenn ich gebraucht werde, denke ich, derjenige liebt mich. Es wird sofort verknüpft, klassische Konditionierung. Und das muss man zum einen wieder bewusst machen und das entkoppeln durch Sätze und sagen, auch wenn ich nicht gebraucht werde, werde ich geliebt. Ich bin liebenswert, auch wenn ich nicht etwas für den anderen tue. Sich das erstmal klar machen, dass das sozusagen der Urschleim ist, weil viele sagen, ich denke das gar nicht bewusst und merken dann, ja gut, das ist eine automatisierte Grundüberzeugung, die ist schon in Fleisch und Blut übergegangen und die spüre ich in dem Moment, wenn ich in Beziehung trete. Und dann kommt noch dazu, das ist ein ganz wichtiges Thema, Grenzen. Wo sind eigentlich meine Grenzen? Diese Menschen haben gar keine Grenzen, keine definierten Grenzen, weil sie die ja nie haben durften. Was hat mir das gebracht? In meiner Kernfamilie, die geprägt durch narzisstischen Missbrauch war, irgendwie meine Grenzen wahrzunehmen. Natürlich nichts, also habe ich sie abgestellt und sie gar nicht mehr gefühlt und dann konnte ich gut überleben. Und jetzt passiert mir genau das auch im Leben mit meinem Partner oder meinen Freundinnen oder Kolleginnen. Und ich überschreite permanent meine Grenzen, weil ich die gar nicht kenne. Das heißt, ich muss erst mal schauen, was sind meine Grenzen? Wie fühle ich meine Grenzen? Indem ich zum Beispiel auf körperliche Signale höre. Wann kriege ich Herzrasen? Wann fange ich an zu schwitzen? Panikattacken. Viele Menschen kommen mit Panikattacken. Dann sage ich, hier, guck, dein Körper kommuniziert mit dir. Die Panikattacke will dich beschützen. Die zeigt dir deine Grenze. Was war los? Komm, wir gehen mal den Tag durch. Wir schauen mal, wo du hast deine Grenze überschreiten lassen. Zumal Panikattacken oft ein Hinweis auf Wut sind. Ja, wo warst du eigentlich wütend? Wo hast du die Wut in dich reingefressen? Und wo hätte dein Körper dafür deine Panikattacke geschenkt? Und wie können wir verhindern, dass du wieder eine Panikattacke kriegst? Ach ja, genau, indem du merkst, wann du wütend bist und das sogar formulierst. Und dann brauchst du die Panikattacke nämlich nicht mehr. Und das dauert halt, ne? Also ich würde mal sagen, 2 bis 3 Jahre Arbeit ist das schon.
Und kann ich das alleine schaffen oder siehst du da wirklich das therapeutische Setting als Bedingung?
Man kann das alleine schaffen. Da würde ich sagen, braucht man aber schon vielleicht das ein oder andere Buch oder Podcast, was auch immer, irgendein Wissen, was man da irgendwie an die Hand kriegt, was einen begleitet. Das kommt aber auch ganz auf den Mensch an. Ich sage immer, wenn Leute mich fragen, was würdest du sagen, brauche ich eine Therapie? Dann sage ich immer, ja, sorry, aber wir brauchen alle eine Therapie, ist doch wundervoll. Einmal in der Woche 50 Minuten einchecken, warum nicht? Wer braucht das nicht?
Ja.
Natürlich brauchen wir eine Psychotherapie. Ist doch herrlich, ist Luxus. Also ich mache das gerne, eine Psychotherapie. Jetzt mache ich gerade wieder keine. Aber ich finde das schön, einmal in der Woche. Ich werde auch wieder eine machen. Und ich finde, das sollte viel mehr normalisiert sein. Und warum überhaupt die Frage sozusagen, kann ich das auch alleine? Die Frage stellen sich ja viele, deswegen stellst du sie. Aber warum?
Ja, ich glaube, manchmal ist es wirklich auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil wir haben ja leider auch gar nicht genügend Plätze. Also ich glaube, viele würden sagen, hey, super, ne, ich bin bei Therapie dabei, aber ich kann es mir nicht privat nicht leisten. Und über die Kasse funktioniert es leider nicht. Also ich finde, das muss man da ehrlicherweise auch einfach nochmal betonen.
Absolut, das ist ein Riesenproblem. Also nur, ich habe ja damals auch über Kasse, habe ich Therapien gemacht, Psychoanalyse und so weiter, alles über Kasse. Da auch nochmal, da gibt es schon auch noch ein paar Tricks. Es stimmt, es ist super schwer, aber es geht. Man kann einen Platz finden. Wenn man bereit ist, weit zu fahren. Also ich bin dann auch 50 Minuten zu meiner Therapeutin gefahren. Ein Weg. Und dann 50 Minuten wieder zurück. Da gibt es schon so ein paar Tricks. Auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung stellen Therapeuten und Therapeutinnen zum Beispiel immer rein, wenn sie einen Platz frei haben. Und in Berlin, Berlin ist groß, ja gut, dann ist das wirklich am anderen Ende der Welt, dann am anderen Ende der Stadt, aber dann, ich habe dann einen Platz.
Genau, also alle mal auf 116, 117 gucken.
Genau, oder Kostenerstattungsverfahren. Ja. Viele arbeiten mit Kostenerstattung, ne, das ist auch nochmal was an. Also es gibt schon Möglichkeiten, um jetzt auch nochmal Mut zu machen und dann eben nicht 2 Anfragen raus, sondern 60. Copy-Paste vom Fernseher, einfach wirklich ganz viele Leute anschreiben.
Und wir wissen, dass das anstrengend ist, gerade wenn man vielleicht in einer schweren Phase ist, wo man sich einfach nur Unterstützung wünscht, dass man dann auch noch für diesen Prozess irgendwie diese Kraft aufbringen muss. Aber es lohnt sich und wir wollen euch auf jeden Fall motivieren.
Da hast du total recht, das ist natürlich krass. Wenn man in einer Krise ist, dann nochmal da, das ist richtig, ja.
Du hast vorhin gesagt, Schuld und Scham sind so die 2 großen Überschriften für die Gefühlswelt von Kindern aus narzisstischen Familien oder ne, Familien mit einem narzisstischen Elternteil. Und dieser Schuldgedanke, ich bin der Fehler, der ist ja auch super tief und hat immer noch so ein bisschen den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass wenn ich schuld bin, ich die Kontrolle habe und ich kann an der Situation ja vielleicht noch was ändern. Wie komme ich da raus? Wie kann ich lernen, da eine gewisse Verantwortung auch meinen Eltern zurückzugeben für das, was passiert ist.
Das ist so ein wichtiges Thema. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil die Besonderheit bei Menschen mit Persönlichkeitsstörung ist ja, dass sie sich nicht verändern, dass sie unflexibel sind. Also man redet und redet und redet und selbst wenn sie es vermeintlich einsehen, würden sie es wiederholen. Das heißt, ich habe ja überhaupt keine Chance, dass der andere es wirklich versteht und verändert. Das heißt, wenn der andere offensichtlich schuld ist, es aber niemals einsieht und niemals danach handeln wird, muss ich ja im Zweifel, um die Beziehung zu retten, das einfach bei mir suchen, den Fehler, und die Schuld auf mich nehmen, weil dann läuft der Laden wieder. Das jetzt aufzugeben heißt ja, ich gebe die Beziehung auf, ich riskiere die Beziehung, ich riskiere die Harmonie. Und um das zu schaffen, muss ich loslassen. Ich muss mich mit dem Gedanken des Loslassens anfreunden. Loslassen, den Gedanken des Loslassens immer parallel laufen lassen. Das mache ich dann auch immer parallel. Also ich arbeite in ganz vielen Strängen und das ist ein Strang. Denk mal darüber nach, wie es wäre, ohne deine Eltern zu leben. Wie wäre das eigentlich? Was wäre dann? Da mal durchgehen, sich das so einfach mal so imaginär zu überlegen. Weil natürlich gefährde ich die Beziehung. Wenn ich den Deal breche, wird sich die Beziehung verändern. Das ist zweifelsohne so.
Und wenn es vielleicht gar nicht nur darum geht, die Beziehung heute zu gestalten, sondern mit der Vergangenheit irgendwo Frieden zu schließen, ohne dabei ständig zu denken, ja, ich bin die Schuldige, ich bin das Kind, was alles falsch gemacht hat. Geht es über die Aufklärung? Ist es schon ein Resultat aus der Psychoedukation, dass ich überhaupt diese Dynamik aus einem anderen Blickwinkel dann sehe?
Das ist die einzige Chance. Also ich wüsste nicht, wie es sonst funktionieren sollte. Erstmal erkennen, dass ich das überhaupt mache, dass das mein Weg ist, so in Beziehung zu treten und was es für einen Sinn hat, nämlich, dass ich Einfluss habe, weil den Einfluss über den anderen, den habe ich nicht, weil der das nicht hinkriegt, sich zu verändern, also muss ich alles lösen. Und das funktioniert ja nur über Psychoedukation, also über Aufklärung. Und da meine ich dann im Speziellen auch nochmal den Menschen zu erklären, was das für einen Sinn hatte. Also wenn ich Wut, die ein nach außen gerichtetes Gefühl mir immer wieder zurückgeschmissen wird. Also die stehen da mit dem Reflektor und es ist wie ein Lichtstrahl, der einfach zurückkommt. Dann muss ich ja dieses nach außen gerichtete Gefühl einfach nach innen richten. Und wenn ich es nach innen richte, wird Depression und Angst daraus. Und Schuld und Scham und Ekel auch oft. Und das richtig einzusortieren und mich auch da nicht mehr zu verurteilen, weil das ist ja dann das Nächste. Die fühlen sich dann schuldig und Scham und haben Depressionen und haben Angst und sagen die ganze Zeit, ich bin so dumm, wieso habe ich da Angst? Ich bin so dumm, ich habe Depressionen. Ich bin so schlecht, ich bin nichts wert, ich kann gar nichts. Das ist ja dann, das geht ja immer weiter. Und dann zu sagen, hey, stopp, nein, das ist komplett normal. Das ist eine ganz normale Reaktion. Dein Körper macht alles richtig. Der macht es genauso, wie du es ihm anbietest. Dadurch, dass du da noch so nah dran bist, was hat denn dein Körper sonst für eine Chance? Was ist denn die Chance? Du möchtest in der Beziehung bleiben, weil du sie retten möchtest, hast aber ein Gegenüber, der alles gegen dich richtet, obwohl er selber schuld ist. Also der Lichtstrahl fliegt auf dich zurück. Was willst du machen, wenn du die Beziehung retten willst? Du kannst es nur gegen dich richten. Und wenn das zu viel wird, dann wird es eine Depression und dann wird es eine Angststörung. Hör doch auf, dich abzuwerten. Begegne dir selbst doch mal mit Verständnis. Und das ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Teil der Arbeit, zu sagen, umarm dich doch bitte mal selbst. Sei doch mal lieb zu dir und sag, ich verstehe dich, Körper, Seele, ich. Und nicht, ich werte dich nur ab.
Ja, das ist natürlich auch das, was sie von außen kennen, ne? Dass sie da immer abgewertet wurden und klein gemacht wurden und schuldig gesprochen wurden. Und damit machen sie dann auch gegenüber sich selbst weiter.
Absolut. Und sie werden ja dann wieder schuldig gemacht für die Reaktionen. Also ich habe als Reaktion dann zum Beispiel, dass ich sehr wütend bin. Viele sind sehr unreguliert und getriggert von bestimmten Situationen und fahren dann aus der Haut. Und dann heißt es von der narzisstischen Mutter, ja, guck dich doch mal an. Guck dich doch mal an, wie du bist. Das ist ja unerträglich mit dir. Das ist ja unerträglich. Es war nie leicht mit dir. Also ne, die ursprünglich toxischen Menschen werfen einem dann die Reaktion vor und man selbst glaubt daran und denkt, identifiziert sich mit dieser Interpretation und sagt, ja, naja, klar, ich bin ja auch ein schwieriger Mensch.
Nur das ist auch gerade sehr unangenehm, machst was die Gesellschaft nicht so gerne sieht, ja.
Genau.
Die Prozesse, die du jetzt beschrieben hast, die gehen ja wahrscheinlich teilweise über Jahre. Also so dieses sich im Körper spüren, das ernst nehmen, das auch in Verbindung bringen mit den Beziehungen, die man im Leben hat. Was wäre jetzt so für alle, die uns zuhören und die sich vielleicht angesprochen fühlen, der erste Schritt, den du da siehst, wenn ich vermute, aus einer Familie zu kommen mit narzisstischen Elternteilen?
Also der erste Schritt, den kann ich ja beschreiben, wie die Leute so zu mir kommen. Ne? Die sagen, ich habe Social Media aufgemacht und guck so in mein Telefon und sehe ein Video und denk, redet die mit mir? Was ist mit der, kennt die mich? Kennt die meine Mutter? Kennt die meinen Ex? Kennt die meine Kollegin? Wer ist das? Dann klicken die da drauf und denken so, hä? Und dann scrollen die da so durch und denken die, hä? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja genau das, was mir passiert. Das gibt's doch nicht. Ne? Und dann sehen die, ach Mensch, die bietet Beratung an. Ich frage die mal, ich rede mal mit der. Und dann erkläre ich denen, je schlimmer eine Störung, desto gleicher ist sie. Also wir erkennen den Schweregrad einer psychischen Störung daran, wie ähnlich sich diese Menschen sind. Die sind so unflexibel, die handeln alle gleich. Ne? Das ist ja, je weniger schwer die Störung, wird das alles flexibler. Dann hat es mehr Facetten. Bei einer Persönlichkeitsstörung ist es sehr stringent dasselbe. Und der erste Schritt ist in meiner Erfahrung jetzt momentan wirklich ganz oft Social Media Aufklärung. Das ist ja auch dieses Narrativ, ne? Ist ja eine Modeerscheinung. Nein, ist es nicht. Es ist einfach jetzt eine andere Zeit. Das ist damals genauso passiert. Es gab aber kein Social Media, das hat kein Schwein gewusst und deswegen hat man darüber nicht geredet und deswegen haben die Leute mit sich gesessen und gedacht, ja, ich bin schon schuld und haben es in sich reingefressen. Jetzt machen die eben Instagram auf oder was auch immer für eine Plattform, sehen ein Video und denken, Mensch, vielleicht bin ich doch nicht schuld und kommen dann darauf. Deswegen ist es eine Riesenchance für die Menschen und für viel mehr Menschen als früher da rauszukommen. Und Narzissmus ist bestimmt keine Modeerscheinung, das ist mir so wichtig. Das gab es schon immer und das ist eine sehr, sehr verbreitete Störung.
Hast du das im Kopf, wie verbreitet sie ist?
Die Dunkelziffer. Wie will man es messen? Wie will man den Narzissmus messen? Als ob der Narzisst kommt und zu mir sagt, kannst mal, kriegt er einen Fragebogen und dann wird er auf jeden Fall nicht ankreuzen, was narzisstisch ist. Der manipuliert ja. Dann könnte man noch eine Fremdanamnese machen, also die Angehörigen befragen. Man merkt als Psychotherapeut meistens dann, dass jemand narzisstisch ist, wenn er es nicht offen kommuniziert von vornherein. Wie fühle ich mich als Therapeut oder Therapeutin mit dem Menschen? Das spürt man sehr schnell. Und dann kommt man langsam dahinter, ist vielleicht eine Persönlichkeitsstörung im Spiel, weil die regulieren sich ja, also die idealisieren einen erst, dann werten sie einen ab, dann regulieren sie sich über einen, schieben einem alles in die Schuhe, wenn man sie reflektiert, werden sie böse und dann sind sie weg. Also das wird dann schon deutlich, aber das kann man ja schwer in einer Studie erheben. Deswegen, die Dunkelziffer ist enorm.
Ja, eine ganz, ganz schwere Erkrankung, die viele Menschen in ein Leid zieht. Und ja, wo mir einfach das Herz wehtut, wenn ich mir vorstelle, dass sie in so einer Dynamik aufwachsen müssen, weil es ist ja eine Abhängigkeit, in die wir alle hineingeboren werden und wir können uns nicht aussuchen, in welcher Familie wir landen. Und ja, ich finde, wir haben heute wieder gelernt, dass es Wege daraus gibt. Es dauert eine Zeit, aber du hilfst da, glaube ich, Menschen ganz, ganz intensiv, da mutig hinzuschauen und überhaupt erstmal zu verstehen, was da passiert ist und was vielleicht immer noch passiert. Und ich danke dir auf jeden Fall auch für dein Instagram. Wir verlinken es nochmal in den Shownotes, weil das ist eine total wichtige Plattform, wo du als Sprachrohr fungierst und ja, wie du gesagt hast, ne, vielleicht Menschen so den ersten Impuls gibst, über ihr Leben nochmal anders nachzudenken.
Ja, ich hoffe.
Ja.
Ich hoffe es wirklich. Ich höre das immer wieder und ich wurde jetzt auch manchmal angesprochen, sogar auf der Straße, mit der Frage, ob man mich mal drücken darf.
Oh, wow.
So süß, wirklich. So, du hast mein Leben gerettet. Und ich war so, wann? Und sie so, mit deinen Reels. Ich habe einfach nur deine Reels geguckt. Ich habe die einfach vorne bis hinten einmal durch und habe geschnallt, was abgeht.
Boah.
Ja, voll wichtig.
Was für eine schöne Wertschätzung.
Total. Ja.
Ich nehme heute auf jeden Fall mit, dass bei narzisstischen Elternteilen ein riesengroßer Faktor ist, dass sie ihre Emotionen, natürlich, also gerade die schwierigen Emotionen, über ihre Kinder regulieren und dass sie das, was eigentlich was mit ihnen zu tun hat, nach außen kehren. Und das macht was mit den Kindern über die Zeit, weil sie natürlich das nicht unendlich lang aufnehmen können. Und dann entstehen vielleicht körperliche Reaktionen, dann entstehen vielleicht psychische Erkrankungen. Da entsteht ein Selbstbild, das von Schuld und Scham geprägt ist. Da entstehen Glaubenssätze von, ich werde nur geliebt, wenn ich XY tue, wenn ich vielleicht leiste oder wenn ich einem bestimmten Bild entspreche. Ganz wichtig ist es, dass die Familie darüber schweigt. Weil das Schweigen ist so der Schutzmantel dafür, dass das System weiter funktioniert. Und wenn ich dieses Schweigen breche, dann werde ich bestraft. Und nicht nur von dem narzisstischen Elternteil, sondern von allen anderen, die da dranhängen, weil die vielleicht gerade davon profitieren, was die Eltern so machen. Wir hatten das Beispiel mit dem Hausbau und den finanziellen Mitteln, die ich vielleicht bekomme. Oder weil ich einfach Angst habe, dass ich, wenn ich da ehrlich zu mir wäre oder ehrlich zu einem Geschwisterteil, dass ich dann meine gute Position verliere und dass ich dann auch auf die dunkle Seite rutsche und ja, vielleicht Schmerz erfahre, Ignoranz erfahre. Und aus dieser Angst heraus bleibe ich dann lieber still.
Genau. Sehr gut zusammengefasst.
Danke. Was möchtest du noch unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben? Was ist für dich vielleicht so das Motto von unserer Folge? Oder gibt es für dich so eine Key-Essenz, die du einfach nochmal betonen willst?
Das, was ich generell immer betone, ist, dass wenn Menschen euch auferlegen zu schweigen, obwohl ihr offensichtlich seht, dass was nicht stimmt und ihr irritiert seid, haltet euch bitte nicht daran. Denn wenn man redet, kann man nichts falsch machen. Also der Dialog und das Wort sind irgendwie die Grundvoraussetzung dafür, dass schreckliche Dinge aufgedeckt und beendet werden können. Das ist so wichtig. Und leider, leider, leider erlebe ich ja ganz, ganz viel, dass eben richtig auch von Institutionen, ne, Jugendamt und so weiter, wirklich suggeriert wird, nicht zu sprechen. Und den Opfern, die dann anfangen zu reden und ihren Kindern auch zu erklären, ja, wenn du traurig bist, dass Papa heute nicht gekommen ist und wenn du merkst, dass er das schon oft gemacht hat, dann kann ich dir nur dazu sagen, das hat nichts mit dir zu tun und das macht er öfter und ich kenne das auch von ihm und dein Gefühl ist richtig. Wenn das Jugendamt dann sagt, sie spalten und sie schüren den Loyalitätskonflikt, lasst euch sowas nicht erzählen, das ist falsch. Ihr schürt den Loyalitätskonflikt nicht. Das Schlechte passiert da, wo es ausgeführt wird und nicht, wo es benannt wird. Und ausschließlich Menschen, die Täter sind, sagen, du darfst es nicht benennen, was getan wird. Also ich habe ja immer dieses Bild, der Vater kommt in den Raum und wirft alle Möbel um und möchte von der Mutter, dass sie sich lächelnd davor stellt und sagt, es ist nichts, es ist gar nichts, es ist alles gut. Und die Möbel wieder hinstellt und die Kinder sehen, wie abgeschafft die Mutter ist. Die ist einfach erschöpft, die kann nicht mehr. Die Kinder nehmen das wahr, die sind ja auch nicht blöd. Und die Mutter sagt immer, nein, alles gut. Und dementsprechend gaslightet die Mutter ja wiederum die Kinder und die Kinder sind nur noch irritiert und lernen eins, nämlich böse Menschen nicht zu erkennen. Und das wiederum kann ihnen als Erwachsene auf die Füße fallen, weil sie auch dann böse Menschen nicht mehr erkennen. Und sie wiederholen das, dieses Weggucken. Und so wird das über Generationen weitergegeben. Und das ist was, gegen das ich massiv angehe und auch offen angehe und immer wieder sage, wer euch sagt, dass Schweigen richtig ist und Reden falsch, der hat Unrecht.
Danke, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast.
Ja, ist mir sehr wichtig.
Und danke auch an euch da draußen, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Ich freue mich immer, wenn ich so ein bisschen besser verstehe, was euch bei der Folge vielleicht durch den Kopf gegangen ist oder welche Fragen noch offen geblieben sind. Ihr könnt mir die Fragen gerne direkt bei Instagram schreiben unter psychologin.lindaleinweber oder ihr schreibt es als Kommentar hier direkt unter den Podcast. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.